Ein Kreissaal ist einer der spannendsten Orte, also die ich mir denken kann. Ich kann mich noch daran erinnern, als unsere Tochter geboren wurde. Ich bin gerade so aus dem Sport gekommen, da sagt meine Frau auf einmal, oh, ich glaube, es geht los. Und wir haben uns dann schnell ein Auto organisiert, wo uns noch ins Spital fahren kann, weil wir noch kein eigenes Auto hatten. Und dort sind wir in den Voruntersuchungsraum gekommen. Und dann vergesse ich diese Worte nie, wie auf einmal die Frau, die dort am Agieren war, sagt, ups, ich glaube, es geht schon los. Also wir haben es gar nicht mehr aus diesem Voruntersuchungsraum herausgeschafft. Und dann war es soweit, 0:00. Unsere Tochter Jemima Avelana Speck kommt zur Welt. Was für ein Moment der Freude. Und der wurde noch getoppt, als ich sie zum ersten Mal auf den Arm nehmen durfte. Und ich habe ihr in die Augen geschaut und habe gedacht, wow, ich schaue in meine Augen. Und irgendwie war das so, wow, ein Teil von mir. Wow, das war ein ganz tiefer, berührender Moment für mich, ein Moment der Freude. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Kreissaal vor über 2000 Jahren. Und bei dieser Geburt ist die Kirche geboren worden. Vor über 2000 Jahren an Pfingsten. Die Kirche wird geboren und an diesem Tag kommen nicht nur ein, zwei oder drei, sondern über 3000 spirituelle Babys auf die Welt. Und damals war das so, dass es so ablief bei Festen, bei großen Wahlfahrtsfesten, wie an Pfingsten eins war, dass die Menschen außerhalb von Jerusalem alle nach Jerusalem geströmt sind. Und dort in Jerusalem dieses Fest zu feiern. 2 bis 3 Tagesreisen mussten die unternehmen, um dorthin zu kommen. Weil in Jerusalem war der Tempel und dort war der Hotspot vom religiösen Leben. Und so kommen die verschiedenen Menschen in dieser Vielfalt mit den verschiedenen Sprachen nach Jerusalem. Und unter anderem sind dort auch die Jünger von Jesus mit Petrus. Und sie sind versammelt an einem Ort, aber sie haben nicht so eine freudige Laune wie bei dem ganzen Fest, das gerade läuft, bei dem Erntefest, was gerade läuft. Sie sind eher skeptisch und zurückhaltend, weil Jesus ihnen gesagt hat, hey, der Heilige Geist wird auf euch kommen und dann werdet ihr diese Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Und sie fragen sich, wie wird das passieren? Wie wird es gehen? Und wir steigen ein in diese Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich lese es nochmal. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Es war so, plötzlich kommt dieses Brausen, dieses Rauschen und diese Pilger, die kamen für das Fest, wundern sich, was ist dort los? Und dieser Heilige Geist kommt und die Jünger voll vom Heiligen Geist gehen hinaus und fangen an zu predigen in den Sprachen von den verschiedenen Pilgern. Und die Pilger fragen sich, was ist denn hier los? Sind das nicht die Galiläer? Warum sprechen die auf einmal so viel Sprachen? Warum kann ich die verstehen? Und manche waren begeistert und manche andere sagten, Mann, die sind betrunken. Das ist die Situation. Und Petrus sagt sich, wow, die muss ich nutzen. Diese Situation will ich nutzen. Petrus ist der Leiter von den Jüngern. Und er sagt, ich will diese Situation nutzen. Und dieser Petrus, der vor ein paar Wochen Jesus noch verleugnet hat, dieser Petrus, der weggerannt ist, als sie Jesus verhaftet haben. Dieser Petrus steht da. Dieser Petrus, der kämpft mit seinem Scheitern, mit seinem Versagen. Und haben wir nicht was ähnlich wie Petrus? Haben wir nicht auch eine Angst, dass wir scheitern? Fast jeder hat die Angst, an etwas zu scheitern oder mit jemandem zu scheitern. Es gibt Menschen, die untersuchen Träume und sie sagen, der häufigste Traum ist ein Angsttraum. Also wenn du träumst und denkst, oh, ich habe gleich einen Test und oh nein, ich bin nicht gut darauf vorbereitet und du fängst an zu schwitzen. Oder wenn du dir vorstellst, ich spreche jetzt gleich vor ganz vielen Leuten und im Traum fängst du an zu schwitzen. Also die meisten Träume sind Angstträume, Träume, wo es ums Scheitern geht. Fast jeder hat die Angst, an etwas zu scheitern oder mit jemandem zu scheitern. Und sind wir mal ganz ehrlich zu uns, eigentlich ist ja das Scheitern was Menschliches, oder? Also ich denke da an die ersten Schritte. Die ersten Schritte, wo wir gehen, wir versuchen es und dann fallen wir hin. Wir scheitern und dann stehen wir wieder auf. Und wir probieren es nochmal und wir fallen wieder und wir scheitern wieder und stehen wieder auf. Oder wenn ich so an meine Badezeit erinnere, ich bin immer meinem großen Bruder sofort hinterhergesprungen und ich konnte noch gar nicht schwimmen. Hätte ich nicht eine Mom gehabt, die immer hinten dran gewesen wäre und mich rausgezogen hätte, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre. Auch beim Schwimmen, der erste Sprung ins Wasser. Wir scheitern, wir können nicht gleich schwimmen. Oder wenn ich an die Schule denke, du hast nicht immer Sechser gehabt, oder? Und wenn, dann hattest du wahrscheinlich keine Freunde. Oder wenn ich daran denke, dass die Chance wahrscheinlich ziemlich groß ist, wenn ich dich fragen würde, hast du schon mal eine Person verletzt oder im Stich gelassen? Wir scheitern alle. Aber das nimmt diesen Stachel des Scheiterns noch nicht raus. Petrus kämpft mit seinem Scheitern, mit seinem Versagen. Er kann sich daran erinnern, dass Jesus ihm sagt, hey, du wirst mich verleugnen. Und ich nehme euch mit hinein in diese eine Szene, wo Lukas beschreibt. Und der Herr Jesus wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich weiß nicht, wie dieser Blick von Jesus, der diesen verleugneten Petrus sieht, aussah. Vielleicht sah es so aus. Aber ich glaube, dass es ein ermutigender, ein hoffnungsvoller Blick war. Aber in dem Moment, wo Petrus diesen Jesus sieht, realisiert er, ich bin gescheitert. Ich habe versagt. Ich habe den ich so liebe, im Stich gelassen. Und mit diesem Versagen kämpft er. Und dann, was macht Jesus mit diesem Petrus, der mit dem Scheitern kämpft? Jesus hat den gescheiterten Petrus nicht ausgestoßen. Oder in der Wirtschaft wärst du wahrscheinlich rausgekickt worden. Aber Jesus hat ihn nicht ausgestoßen, sondern Verantwortung gegeben. Jesus gibt ihm Verantwortung trotz des Scheiterns. Und ich in meinem Leben bin auch schon gescheitert. Stellt euch vor, ihr redet vor 200 Leuten. Da stehe ich vor 200 Leuten und halte einen Vortrag. Und der Vortrag ist so gut und kommt so gut an, dass die Leute sagen, komm, wir wollen dich spontan noch einbauen für die nächsten Programmpunkte. Und so bin ich Teil von dem nächsten Programmpunkt, wo es um eine Milieustudie geht. Und ich soll lesen, was so in diesen Lebensformen von einzelnen Milieus passiert. Und ich lese den Text von einem Performer. Das ist ein Milieu. Und ich lese ihn und plötzlich kommt da folgendes Wort. Kaviar. Und ich stehe da. Und ich schaffe es nicht, dieses Wort zu lesen. Ich kapiere es nicht. Irgendwann reagiert jemand aus dem Publikum und sagt, Mann, da steht Kaviar. Verstehe ich das nicht? Und alles fängt an zu lachen. Dort stehe ich, vor 200 Leuten, gescheitert. Und dann musste ich mich auseinandersetzen mit diesem Scheitern die nächsten Tage. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn Gottes Geist auftaucht, dann hilft er dir, mit Scheitern umzugehen. Er hat mir geholfen, mit diesem Scheitern umzugehen. Und es ist das Gleiche bei Petrus. Und es zieht sich durch die Bibel. Wir sehen das immer wieder, wenn der Geist Gottes auftaucht, dann entsteht was Neues, dann beginnt was Neues. Ich mache euch ein Beispiel. Mose. Mose ist mit dem Volk in der Wüste unterwegs. Und er ist schon alt, 80 Jahre vielleicht oder so. Und er sagt, hey, dieses Volk, ich mag es nicht mehr tragen. Das meckert die ganze Zeit und das Volk will an dieser Situation gerade Fleisch haben, oder? Sehr sympathisches Volk, finde ich. Und Moses sagt, ich mag das nicht mehr tragen. Er sagt zu Gott, ich vermag all das Volk nicht mehr allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Und Gott taucht auf und taucht in das Leben von Mose auf. Und er sagt, da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, von dem Heiligen Geist, den er Mose gegeben hat, nahm er, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Gott taucht auf und hilft Mose, mit dieser Last umzugehen. Wenn Gottes Geist auftaucht, dann trägt er deine Last. Dort ist dieser Jephtha. Und Jephtha war ein Sohn von einer Prostituierten. Und deshalb wurde er verstoßen. Wir lesen dort Folgendes über diesen Jephtha. Jephtha, der Gileaditer, war ein streitbarer Mann. Er war der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Frau von Gilead ihm Söhne gebar und die Söhne der Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen. Dieser Jephtha ist ausgestoßen. Und plötzlich ist dieses Volk Israel in einer Situation, wo die Feinde Druck machen und sie zum Herrn schreien, wie das so oft dieses Schema im Richterbuch ist. Und der Herr beruft jemand, sie zu retten. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha. Und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mizpe in Gilead. Und von Mizpe in Gilead gegen die Ammoniter. Der Geist des Herrn kommt auf Jephtha. Und er zieht und besiegt die Feinde. Wenn Gottes Geist auftaucht, gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Wir haben Saul, den jungen Saul, der gut aussehende junge Saul. Der Prophet Samuel kommt zu ihm und sagt ihm, du wirst der nächste König werden. Und dieser Saul antwortet diesem Propheten und sagt, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Kennst du solche Situationen? Jemand will dir was auftragen, Verantwortung abgeben und du sagst, na ich, halt ich? Oh, ich bin doch, oh nein, ich kann doch nicht. Aber Samuel reagiert nicht auf die Worte von Saul, sondern er sagt ihm, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst, mit Propheten. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn Gottes Geist auftaucht, entsteht etwas Neues in dir. Oder Jesus. Jesus Taufe. Wir lesen Folgendes. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Und seine Stimme kam aus dem Himmel. Der Heilige Geist kommt auf Jesus und dann beginnt sein öffentliches Wirken. Kurz nachdem ist er in der Synagoge, dieser Jesus. Und er hält dort eine Ansprache. Und er kriegt einen Text. Und diesen Text liest er vor und bezieht es auf sich. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Der Geist ist auf mir, sagt Jesus. Und dann beginnt er sein öffentliches Wirken. Dann kann er all diese Dinge bewirken, wenn der Geist auf ihm ist. Und Jesus wusste um diese Macht und um diese Kraft von dem Heiligen Geist. Und deshalb sagt er zu seinen Jüngern, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und die Kraft des Heiligen Geistes, dort steht im Griechischen Dynamis. Und ich möchte euch zeigen, was alles aus diesem Wort kommt. Dynamis, Kraft, bedeutet Macht, bedeutet auch diese Sprengkraft vom Dynamit und auch dieses Dynamische. Und für mich bedeutet das die Möglichkeit zu sagen, ich kann. Die Möglichkeit zu sagen, ich kann, obwohl ich vielleicht vorher nicht gekonnt hätte. Wenn der Heilige Geist auftaucht, wenn der Geist Gottes auftaucht, kann ich sagen, ich kann. Und das realisiert auch Petrus in diesem Moment, wo die Leute dastehen und sich fragen, was passiert hier gerade? Da trat Petrus auf mit den 11. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Dieser Petrus fängt an zu predigen. Und was für eine geniale Predigt er dort hält. Der Petrus, der Fischer war. Der sinkende Petrus, der Verleugner, der Angst hatte vor Menschen. Der Fels, der oft nicht genug standfest war, sondern eher ein Wackelpeter war. Dieser Petrus beginnt mit einer geistlichen Vollmacht zu predigen, weil der Heilige Geist auf ihm ist. Und ich bringe euch ein paar Ausschnitte aus seiner Predigt. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde. Was für eine Zusage. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Was für eine Verheißung, die er hier ausspricht. Ich bin mir sicher, er war ganz nah bei den Leuten bei diesem Punkt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Da ist dieser Petrus und er redet mit geistlicher Vollmacht und er predigt diesen gestorbenen und auferstandenen Jesus. Und es zeigt Wirkung. Der Geist zeigt Wirkung. Und wir lesen dann, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Es ging ihnen durchs Herz. Petrus predigt und es ging ihnen durchs Herz. Und dieses es ging ihnen durchs Herz bedeutet im Urtext mit einer Klinge durchbohrt. Also das ist der Moment, wo du realisierst, oh wow, ja, es stimmt. Es könnte objektiv wahr sein, dass dieser Jesus gestorben und auferstanden ist, wo du sagst, wow, diesem Jesus möchte ich begegnen. Und dann sagen die Folgendes und fragen, was sollen wir tun? Und vielleicht bist du an einem ähnlichen Punkt, wo du sagst, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und Petrus antwortet ihnen. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Petrus sagt zwei Dinge, tut Buße. Also kehrt um, denkt anders über Jesus und den Heiligen Geist. Und dann lasst euch taufen, dann bekennt es öffentlich, mach's öffentlich. Wisst ihr, ich bin mit diesem Text seit 2 Wochen unterwegs und erlebe immer wieder ganz viele Situationen in meinem eigenen Leben und auch in den Situationen und in den Leben von den Menschen um mich herum, wo ich denke, wow, hier bricht mir den Heiligen Geist. Ich nehme euch mal mit hinein in manche von diesen Szenen, die wir so in den letzten 2 Wochen begegnet sind. Wenn du nicht weißt, wie weiter. Wenn du eine schwere Diagnose bekommst. Wenn du einfach aus dem Alltag rauskommen müsstest. wenn du einsam bist, wenn dich die Vergangenheit einholt, wenn Träume platzen, wenn Beziehungen belasten, wenn die Zukunft ungewiss ist. Ich habe 3 Töchter zu Hause und eine von diesen Töchtern, die ist 3 Jahre alt. Und es war diese Woche, wie ich es immer gemacht habe, habe ich ihr geholfen bei den Schuhen anziehen. Oder sie saß auf ihrem Schuhbänkli bei uns zu Hause und ich bringe die Schuhe und sie schaut mich an und sagt, Papi, ich ziehe die Schuhe alleine an. Und ich, oh wow, cool. Es war ein spannender Moment. Ist ja mega genial, wenn sie selbstständig werden. Aber für mich war das auch, oh schade. Und so hatten wir ganz, ganz viele Momente so in den letzten 1-2 Wochen von meiner Tochter, wo sie sagt, hey Papa, ich ziehe mir den Schuh allein an. Oder hey Mama, ich mache die Tür alleine zu, du brauchst mir nicht helfen. Oder ich kann das alleine. Immer wieder so diese Szenen, wo sie sagt, ich kann das alleine. Und ich frage mich, wenn wir in solchen Situationen sind, geht es uns ähnlich wie meiner Tochter? Dass wir sagen, Gott, ich kann das alleine, ich mache das alleine. Bei meiner Tochter ist es was mega Gutes, aber im Geistlichen glaube ich, dass es nicht gut ist, dass wir sagen, hey, ich mache es alleine, sondern es ist wichtig, dass wir es mit dem Heiligen Geist zusammen machen. Dieser Satz, der bringt es auf den Punkt. Die Arbeit deiner Hände, genau dort, wo du bist, kombiniert mit dem Heiligen Geist in dir, produziert die schönsten und besten Früchte. Arbeit deiner Hände plus Heiliger Geist. Nicht sagen, hey, nee, ich mache das alleine. Plus Heiliger Geist gibt die schönsten Früchte. Und es war gestern Abend so eine Situation, da ist meine Tochter, meine älteste Tochter traurig und weint und ist müde und ich lege neben ihr und sage ihr, weißt du, morgen predige ich über den Heiligen Geist und dass er was Neues schaffen kann. Und sie schaut mich an und sagt, was? Und ich in diesem Moment merke, oh, ich brauche ein anderes Bild. Für meine Tochter brauche ich ein anderes Bild. Und ich sage ihr, weißt du, der Heilige Geist und seine Kraft und sein Wirken, der ist so ähnlich wie die Pippi Langstrumpf. Die Pippi Langstrumpf und ihre Freunde Annika und Tim. Wenn Annika und Tim in so einem Moment sind, wo sie müde sind, wo sie traurig sind, wo sie hoffnungslos sind, wo sie zu angepasst sind, da taucht auf einmal diese Pippi Langstrumpf auf und sie bringt sie wie in eine neue Welt. Und sie spricht ihnen Mut zu, dass sie ihre Stimmen erheben können. Und sie spricht zu ihnen und bringt sie in eine neue Welt und lockt sie dort hinein und sagt, bringt ihnen neue Hoffnung und sie bringt sie in neue Welten und beschenkt andere. Und das war das Bild, das meine Tochter mitnehmen konnte, dass dieser Heilige Geist, wenn er auftaucht, Neues bringt. Neues bewirken kann. Wenn Gottes Geist auftaucht, kann er Neues bewirken. Und das kann er auch in deinem Leben. Dieser Heilige Geist ist da und du darfst ihn gebrauchen. Du darfst ihn einladen in dein Leben und sagen, komm, Heiliger Geist, sei willkommen hier in meinem Leben, in meinen Situationen. Sei nicht so und sag, ich mach's alleine. Sondern lad ihn ein und er wird dich in eine neue Welt bringen. Er wird dir Hoffnung geben. Er wird in dir Neues entstehen lassen. Ich lade dich ein, dass du es nicht nur eine Geschichte sein lässt, dass du es nicht nur Theologie sein lässt, sondern dass du beginnst zu leben. Wenn wir Pfingsten feiern in den Kirchen, dann ist das eine Einladung an den Heiligen Geist zu kommen und zu wehen und zu wirken. Und unsere Herzen zu öffnen und unsere Kirchen zu öffnen, uns Mut zuzusprechen. Und ich möchte das mit dir gemeinsam tun, indem wir zusammen ein altes Gebet von Augustinus sprechen. Ihr dürft mit mir zusammen sprechen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nicht.